ARD Sounds.
Jens, jetzt haben wir noch gar nicht richtig angefangen und dann das.
Ja, Schuss aus. Campero steht im 16. Finale in Miami.
Weißt du, wie viele Follower Wosinja, also der Torhüter der Kap Verde, jetzt hat?
Mittlerweile müssen das 20 Millionen sein.
17 waren es, als ich das letzte Mal geguckt habe.
Dann sind es jetzt 20.
Obwohl der sich ja eigentlich gar nicht so sehr auszeichnen muss in dem Spiel.
Nee, in dem Spiel ausnahmsweise mal nicht.
Aber dazu gleich mehr. Erstmal willkommen zum Sportschau-WM-Update. Ich bin Anne Hild, Jens Weilbrot ist auch wieder da und vorab haben wir direkt eine gute Nachricht. Deutschland kann erst im Finale auf Kap Verde treffen. Oder halt im Spiel um Platz 3.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt erstmal Argentinien im 16. Finale. Die Argentinier müssen dann echt zittern. Kap Verde kommt als Gruppenzweiter weiter. Dafür reichen 2x0-0 und ein 2:2. Und ehrlicherweise muss man auch dazu sagen, ein schwacher Auftritt von Uruguay über die gesamte Gruppenphase. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Positiven an, oder? Mit dem Moment, als klar war, dass Kap Verde wirklich weiterkommt. Ja, da war dann auch das Parallelspiel vorbei, weil sie mussten ja erstmal noch warten, ob nicht Uruguay doch noch gegen Spanien trifft.
Was hat er gesagt?
Acabó, es ist vorbei.
Acabó?
Mhm.
Okay, es war vorbei und Kap Verde ist tatsächlich im 16. Finale. Das ist schon, kann man eine Sensation sagen, Anne?
Nee, weil die haben sie ja über die gesamte Gruppenphase präsentiert, wie gut sie spielen. Deswegen, nee, klar. Also ich glaube, Kap Verde hatte niemand.
Also ehrlich gesagt habe ich bis zum Turnierbeginn gedacht, das ist ein Eisbecher.
Kap Verde?
Ja.
Habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur Stracciatella. Nee, aber ich dachte, dass die halt im ersten Spiel gegen Spanien eingenordet werden und dann ist es halt eins der Teams, das mit 0 Punkten oder vielleicht einem glücklichen Punkt wieder nach Hause fährt. Aber Respekt und die Taktik scheint ja irgendwie gegen alle aufzugehen.
Ja, also jetzt gegen Saudi-Arabien haben sie, finde ich, diese Rolle, dass ein Team irgendwie das Spiel machen muss, die haben sie, finde ich, relativ problemlos angenommen. Mhm. Aus diesem 4-1-4-1, das man auch schon gegen Uruguay gesehen hat, hat ein bisschen gedauert, bis es da mal einen Torschuss gab, bis zur 21. Minute. Und danach, also wie hast du das wahrgenommen? Also das sah schon sehr nach Fußball aus, bisschen niedrigeres Tempo als bei anderen Mannschaften, die so das Spiel gestalten. Also man merkte, das ist jetzt nicht irgendwie was die so alltäglich machen. Aber so, also zum Beispiel Boxbesetzung, Strafraumbesetzung fand ich eigentlich durchgängig gut. Immer so 4, 5 Spieler in der Box. Sie sind halt schwierig dahin gekommen, weil es immer irgendwelche, naja, kleineren Unzulänglichkeiten auf dem Weg dahin gab. Es reichte auf jeden Fall, um das Spiel gegen Saudi-Arabien zu bestimmen.
Ja, das sowieso. Ich finde, bei denen ist halt oft noch so der letzte Pass, der dann nicht ankommt oder so. Du hast gerade Unsauberkeiten genannt, das passt eigentlich ganz gut. Aber ja, jetzt dürfen sie dann halt direkt als nächstes gegen den Weltmeister ran. Dem Europameister haben sie schon 0-0 abgenommen. Wird natürlich jetzt im 16. Finale dann nicht mehr gehen. Aber ey, wer weiß, ob das nicht dann doch die Sensation der WM wird. Und es ist ja oft so, dass ein kleines Team relativ weit kommt.
Du, denk an Portugal 2016. Die sind auch ohne einen einzigen Erfolg durch die Vorrunde gestolpert.
Stimmt.
Und am Ende Europameister geworden.
Die sind ja auch dann nachher, die haben ja nie nach 90 Minuten
gewonnen.
Stimmt,
die haben nie gewonnen nach 90 Minuten. Ja, sondern immer dann im Elfmeterschießen oder in der Verlängerung.
Ja.
Das kann weit gehen für
Kap Verde. Kann sich auf jeden Fall entspannt zurücklehnen, weil es erst am Samstag dann weitergehen wird. Und im zweiten Spiel, ich habe es gerade schon erwähnt, Uruguay schafft es nicht, gegen Spanien zu punkten. Das ist jetzt vielleicht nicht die große Überraschung, wenn man sich aber anguckt, dass beide einen XG-Wert von 0,7 hatten, wundert es eher, dass überhaupt ein Tor gefallen ist in diesem Spiel.
Was war das für ein Geholze da von den Spielern aus Uruguay? Alter Schwede.
Ja. Man merkt halt, dass es in dieser Mannschaft einfach nicht stimmt. Es gab ja dann auch die Berichte, dass die Spieler zum Trainer gegangen sein sollen und ihn gebeten haben, seine Aufstellung zu ändern. Also ja, das funktioniert einfach. Das war eine Mannschaft, die nicht funktioniert. Das hast du halt schon gesehen.
Also zumindest hat dieses Zusammenspiel mit dem Trainer nicht funktioniert. Das muss man auf jeden Fall sagen.
Ich finde auch untereinander.
Ja, kann schon sein. Also am Ende, Canobio bekommt ja dann kurz vor Schluss noch eine rote Karte wegen wirklich eines unfassbaren Einsteigens mit der offenen Sohle ich glaube, das ist sogar ein Schuss, in den er da reinspringt, auf den Spann seines Gegenspielers. Also gefährlicher kann man nicht spielen. Und dann macht er da außen an der Außenlinie noch ein Riesentheater irgendwie.
Geht erst noch auf den Schiri los.
Geht auf den Schiri noch los. Also das war schon alles irgendwie ein bisschen wild. Und trotzdem, Uruguay hat schon versucht, es Spanien sehr, sehr schwer zu machen. Nicht nur durch die körperliche Härte. Die kam ja erst so im Laufe des Spiels rein. Sondern am Anfang war es halt einfach eher durch die Struktur, die dann sehr, sehr destruktiv war. Teilweise 8 im eigenen Strafraum. Spanien. Am Anfang habe ich gedacht, okay, guck mal, Jamal spielt. Da kriegen sie es hin, dass dann da trotzdem Tiefe reinkommt. Aber das hat dann ja irgendwie vorne und hinten trotzdem nicht funktioniert. Und dann war es ja ein Geschenk eigentlich, das Tor, das Spanien macht. Ne? Also der Keeper, auch das ist ja irgendwie symptomatisch. Der Keeper, den Trainer Marcelo Bielsa vor der WM extra zurückholt, verschuldet irgendwie jedes Gegentor bei dieser WM. Und das jetzt gegen die Spanier halt auch.
Erinnert mich an irgendwas. Aber dazu später mehr. Wir haben gelernt, Torhüter sein ist nicht wie Fahrradfahren. Das kann man offensichtlich dann doch verlernen. Wir ordnen das in der Tabelle einmal ein. Spanien 7 Punkte, Platz 1, wie gesagt. Da geht es dann weiter gegen Österreich oder Algerien. Das steht noch nicht fest. Kap Verde als Gruppenzweiter. Ich muss da wirklich immer noch den Kopf schütteln. Ich kann das kaum glauben. Mit den 3 Punkten. Gegen Argentinien dann im 16. Finale, Uruguay mit seinen 2 Punkten, genauso raus wie Saudi-Arabien mit 2 Punkten. Und wir machen weiter mit Gruppe G. Das war die Gruppe, in der ja noch alles möglich war, von Ausscheiden bis Gruppensieg für quasi alle Teams. Am Ende zeigt die Tabelle zwar das Bild, das man erwarten konnte. Belgien auf Platz 1, dahinter Ägypten, Iran und Neuseeland als Gruppenletzter ausgeschieden. Aber wie spannend das war. Ich finde, das zeigt eine Szene aus der 3. Minute der Nachspielzeit. Iran geht mit 2-1 in Führung gegen Ägypten, springt damit auf Platz 2 in der Tabelle. Die Szene wird überprüft und dann kommt folgende Durchsage.
There is a factual decision. Number 4, Iran scored the goal from offside position. Final decision, offside.
Ja, es bleibt beim 1-1 und Ägypten kommt dann sicher weiter.
Ja, das war wild. Also wilde Startphase und wilder Schluss, ne? Also frühe Führung für Ägypten, dann Elfmeter für Iran, verschossen. Dann der Ausgleich zum 1-1, dann zwischendurch so Plätscher, Plätscher, Plätscher und dann am Ende dreht auf einmal Iran auf, obwohl man dachte, die wollen eigentlich nur das Unentschieden irgendwie halten. Und dann haben sie ja ganz kurz vor Schluss in der Nachspielzeit ja auch noch diesen Kopfball an die Latte. Also
eigentlich näher dran am Sieg als die Ägypter.
Am Ende muss man sagen, näher dran am Sieg und Ägypten dann ein bisschen glücklich Gruppenzweiter.
Aber mit den 3 Punkten und dem ausgeglichenen Torverhältnis ist das ja auch noch nicht vorbei für den Iran. Da könnte ja noch was gehen.
Ja.
Im Parallelspiel Neuseeland gegen Belgien. Ich habe ja gestern in der Vorschaufolge so ein bisschen geflaxt, es könnte sein, dass alle Außenseiter weiterkommen und nur Belgien dann ausscheidet. Das hat die Belgier anscheinend ein bisschen geärgert.
Du warst der Grund, verstehe.
Aber ey, ich habe echt extra nochmal nachgeguckt. Es waren nur 5 Wechsel in der Startelf, aber ich hatte das Gefühl, das war ein komplett anderer Kader.
Ja, und eine andere Herangehensweise auch, ne? Also mit De Ketelare und mit Doku und anders als in den letzten Spielen war das nicht mit 2 Flügelstürmern, sondern Doku und De Ketelare haben eigentlich so einen Zweiersturm gebildet. Klar, immer wieder mal auch variabel ist Doku ausgewichen nach außen. Doku war ja auch beim letzten Spiel gar nicht dabei, war ja in der Zwischenzeit auch zu Hause, um bei der Geburt seines Sohnes dabei zu sein. Vielleicht hat ihn das auch nochmal ein bisschen beflügelt, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht und vor allem Trossard und De Bruyne haben von dieser Systematik profitiert, ne? Weil sie so in deren Rücken sehr viel Gelegenheit hatten, kreativ zu werden. Trossard macht 2 Tore, legt einen auf. De Bruyne trifft auch einmal selbst, legt einen auf. Am Ende macht sogar Lukaku ein Tor, was er selbst gemacht hat und nicht der Gegner. Also da ist offenbar der Knoten bei den Belgiern geplatzt.
Ja, wäre genau rechtzeitig, ne? Jetzt im 16. Finale, dann gegen den Gruppendritten. Ägypten spielt gegen Australien. Iran, wie gesagt, auch noch mit Chancen aufs Weiterkommen und Neuseeland ist raus. Damit bleibt uns noch Gruppe I. Die gewinnt Frankreich am Ende mit 9 Punkten und 10-2 Toren. 4 davon haben die Franzosen gegen Norwegen geschossen beim 4-1-Sieg. Wobei eigentlich könnten wir es auch so formulieren, wie unser Kollege Holger Dahl. Es war eigentlich Norwegen 2.
Also 10 Wechsel in der Startelf, nur außen ist der Außenverteidiger drin geblieben. Keine Ahnung, was das sollte. Auf jeden Fall hat es dann dazu geführt, dass das irgendwie so ein Freundschaftsspiel und irgendwie ein Muster ohne Wert irgendwie ist, oder? Man weiß jetzt nicht so richtig, wie beide zueinander wirklich stehen, was das Leistungsvermögen angeht.
Ja, ich finde auch, ich habe mich dann echt gefragt, wollen die Norweger irgendwie Deutschland aus dem Weg gehen oder was steckt dahinter? Ich glaube, am Ende kann man es auch positiv formulieren. Es sollte halt einfach jeder einmal WM-Luft geschnuppert haben und durch die Wechsel stand jetzt auch wirklich jeder Feldspieler, zumindest von Norwegen, einmal auf dem Platz, nur der 3. Torhüter noch nicht. Aber ich finde, gemessen an der Aufstellung war es ein besseres Spiel, als ich gedacht hätte. Also ich dachte, ich meine, das Ergebnis mit 4:1 für Frankreich sieht dann sehr deutlich aus, aber es war schon lange Zeit offener, als es jetzt so klingt.
Ja, auf der anderen Seite, die Franzosen machen bis zur 32. Minute 3 Buden, 3-mal Dembélé, 3-mal das gleiche Tor eigentlich, immer von halb rechts mit dem linken Fuß in die lange Ecke.
Da haben die Norweger auf jeden Fall nicht gelernt. Ja. Man muss aber auch sagen, Norwegen hatte halt auch einen Elfmeter, es hätte dann auch 2:3 stehen können.
Ja, das stimmt. In der zweiten Halbzeit gibt es ja auch noch Chancen für die Norweger. Dann der Anschlusstreffer in der Zwischenzeit, da lässt sich Frankreich auch ein bisschen sehr einfach überrumpeln. Von Asgard, wenn Spieler schon so heißt, da weißt du schon, was abgeht. Also ich würde einfach sagen, dass die Norweger da an der Stelle tatsächlich gesagt haben, okay, komm, das Spiel wahrscheinlich mit der besten Kapelle gewinnen wir gegen die auch nicht. Ja. Warum sollen wir dann jetzt hier uns den Stress machen, lass dann alle mal spielen und wir schonen dann die Haalands und Ödegaards dieser Welt. Naja, am Ende sind sie halt als Gruppenzweiter weiter.
Ja, ich denke, gerudert wurde trotzdem auf den Rängen. Das heißt, die Laune war nicht ganz
trotzdem
so schlecht,
okay, ja.
Bei den Fans auf jeden Fall. Parallel fand ich wirklich spektakulär, wenn du dir anguckst, frühes Gegentor, rote Karte nach 10 Minuten, Torhüter verletzt. Es hätte nicht schlechter laufen können für die Iraker. Und auf der anderen Seite war es genau das Spiel, das Senegal gebraucht hat. Gewinnt mit 5:0, bessert dadurch die Tordifferenz so auf, dass man jetzt eben auch noch vom Weiterkommen träumen kann.
Ja, wobei Senegal da, finde ich, viel zu lange zu wenig aus der Überlegenheit gemacht hat. Ne? Also die haben ja dann seit der 10. Minute in Überzahl gespielt und bis Mitte der zweiten Halbzeit sieht man davon relativ wenig. Gibt sogar immer wieder mal Phasen, wo der Irak tatsächlich dann irgendwie mehr Torabschlüsse hat als der Senegal selbst. Am Ende merkt man dann schon, dass das einfach da ein bisschen zu anstrengend war und dann hat Senegal gefühlt so ein bisschen leichtes Spiel, was ihnen natürlich dann am Ende jetzt natürlich krass hilft, weil sie sich dadurch in diesem Ranking der besten Gruppendritten deutlich nach oben katapultiert haben.
Ja, damit steht da auch fest, Frankreich trifft auf Schweden im 16. Finale, Norwegen spielt gegen die Elfenbeinküste, Senegal auch sicher weiter und Irak eben mit 0 Punkten und 1:12 Toren raus. Und durch die Ergebnisse aus der Nacht steht dann auch fest, dass Deutschland im 16. Finale gegen Paraguay spielen wird. In der Gruppenphase Paraguay ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Also komplett ausgeglichene Bilanz könnte man so sehen. Was sagst denn du, Jens? Ist das ein Gegner für Deutschland? Jetzt vielleicht Aufbaugegner nach dieser Niederlage?
Boah, ich finde, die sind so wie Ecuador, nur in schlechter. Also die Spielanlage ist ziemlich ähnlich, ne? Stabile Defensive als Basis, versuchen vor allem über Umschaltmomente zu kommen. Ich finde, man hat in den Spielen, die sie bestritten haben, in der Gruppenphase gesehen, wo man ihnen gefährlich werden kann und was sie richtig gut können. Gegen die USA haben es konsequent über den Flügel versucht und sind damit richtig gut klargekommen, haben unglaublich viele Chancen sich rausspielen können, haben am Ende ja total souverän 4:1 gewonnen. Alle Tore fallen eigentlich über Situationen, die über den Flügel vorbereitet werden. Und die Türkei hat es genau andersrum gemacht. Die Türkei spielt eher so, oder hat so versucht, wie die deutsche Mannschaft oft spielt, sehr viel durchs Zentrum. Und die haben sich komplett die Zähne ausgebissen. Und Paraguay hat 1:0 gewonnen durch einen Aufbaufehler der türkischen Mannschaft. Und wenn sie nicht zu 10 zu Ende gespielt hätten, bin ich eigentlich sicher, dass auch die zweite Halbzeit, in der die Türkei klar überlegen war und dann auch gute Chancen hatte, um auszugleichen und eigentlich dann an der eigenen Chancenverwertung gescheitert ist, dass sie auch da dann souveräner gewesen wären. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, müsste die deutsche Mannschaft eigentlich was machen, was wir in diesem Turnier bisher noch nicht so richtig gesehen haben, nämlich konsequenter über den Flügel spielen, um Paraguay sicher zu besiegen. Und trotzdem, wie siehst du das? Eigentlich ist es ja die individuell betrachtet deutlich schwächere Mannschaft verglichen jetzt mit Ecuador.
Das würde ich auch sagen. Ich habe auch von Paraguay mehr in der Defensive einfach erwartet. Ich weiß, dass ich nach dem Auftaktspiel schon relativ enttäuscht war, dass sie dann halt dieses 1:4 gegen die USA kassieren. Ich glaube, wir haben jetzt auch noch 2 Tage Zeit, um darüber zu diskutieren, wen aus dem deutschen Team man da am besten dann aufstellen würde gegen dieses Team. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Stimmungscheck in Winston-Salem. Da ist Ann-Kathrin Rose für uns und sie hat auch gestern das erste Training nach dieser Niederlage gegen Ecuador verfolgt. Ann-Kathrin, wie ist es denn so von der Stimmung her?
Ja, also es war schon spürbar, dass das ein ganz schöner Stimmungsdämpfer war. Das haben auch alle gesagt, die hier aus dem Team in New York bzw. New Jersey mit dabei waren. Schön rausgeschlichen, alle Spieler aus dem Stadion. Nicht mehr so viele hatten Bock zu reden. Dennis Undaff, der hat nochmal gesprochen. Und der war auch derjenige, der auf dem Platz war gestern bei diesem Training. Und der hatte gute Laune, der hat Schellen verteilt, kennen wir ja eigentlich immer. Das ist ja das sogenannte Spielersatztraining, also auch einfach Regeneration. Die Jungs, die da auf dem Platz waren, hatten gute Laune. Aber ganz interessant, so ein bisschen das, was sich neben dem Platz abgespielt hat. Da hat Andreas Rettich, der Geschäftsführer Sport beim DFB, mit Sportdirektor Rudi Völler diskutiert, gestikuliert, ziemlich wild. Und ich glaube, als sie gemerkt haben, da sind ja Kameras, hat Rudi Völler so einen Daumen hoch gemacht, alles gut, lange entspannt. Also ich glaube, es ist angespannter, als es nach außen wirken soll.
Konnte man das auch beim Bundestrainer irgendwie sehen?
Ja, auch der hat auf dem Platz nochmal mit seinen Co-Trainern diskutiert. Auch das war sichtbar. Wissen wir natürlich nicht, weil wir weit genug wegstehen aus Sicht der Mannschaft und aus Sicht des Bundestrainers, worum es da ging. Aber dann ist Andreas Rettich auch nochmal zum Bundestrainer gegangen. Dann gab es eine größere Runde und hat ihm so ein bisschen die Schulter getätschelt. Also das war so ein bisschen das Zeichen. Julian, wir stärken dir den Rücken. Zumindest sah es nach außen hin so aus. Und ich glaube, da wollten alle nochmal demonstrieren. Die Lage ist entspannt, weil, das dürfen wir bei aller Kritik ja auch nicht vergessen, sportlich war das ja keine relevante Niederlage.
Danke dir, Ann-Kathrin. Jens, du hast vorhin schon mal zu mir gesagt, dir ist das alles ein bisschen zu positiv. Bleibst du da bei der Meinung?
Ich bin mir nicht ganz sicher, weil auf der einen Seite hast du halt diese 6 Punkte, deutsche Mannschaft zum ersten Mal seit 2014 in der K.O.-Runde.
Ja.
Und es gab ja auch schon sehr lange kein drittes Vorrundenspiel mehr, in dem es dann wirklich um nichts mehr ging. So, also ich finde, das ist halt einfach auf der einen Seite sehr, sehr positiv. Auf der anderen Seite, finde ich, sieht man halt, hat man gegen die Elfenbeinküste Dinge gesehen, die nicht so cool waren, die jetzt gegen Ecuador natürlich ohne Druck, gegen einen Gegner, für den es um alles ging, klar, die man da wieder gesehen hat. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also bei mir überwiegt schon eher noch ein bisschen Pessimismus. Wie ist es bei dir?
Eigentlich nicht tatsächlich. Ich finde, das Ecuador-Spiel wäre anders gewesen, wenn Deutschland gegen die Elfenbeinküste nicht gewonnen hätte. Das ist dann halt auch wirklich so dieser Punkt, dass du im letzten Spiel ja auch schon weißt, dass du Gruppensieger bist. Also es geht ja wirklich um gar nichts mehr in dem Fall. Ich weiß, dass viel Kritik kam vor allem am Bundestrainer für die Aussagen nach dem Spiel, dass das halt zu positiv gesehen wurde. Da denke ich mir aber auch, das ist ja das, was er vor der Kamera sagt. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Kabine dann auch nochmal andere Worte gab. Ich glaube schon, dass er in der Lage ist, bessere Lösungen zu finden. Er hat in der zweiten Hälfte viel ausprobiert, wollte auch irgendwie gefühlt jedem Spieler noch ein paar WM-Minuten geben. Auch Spielern, die wahrscheinlich jetzt in den nächsten Spielen nicht mehr die große Rolle spielen werden. Und ich glaube schon, dass er lernfähig ist, dass er jetzt auch diese... Das ist ja auch der Vorteil. Er wusste oder er weiß jetzt doch früher, gegen wen es gehen wird. Das heißt, er kann mit der Gegneranalyse früher beginnen. Und er hatte jetzt aber auch Zeit, die vergangenen beiden Spiele nochmal sich besser anzugucken.
Aber woran machst du das denn fest, dass du denkst, das letzte Spiel gegen Ecuador wäre anders gewesen, wenn nicht festgestanden hätte, dass die deutsche Mannschaft schon Gruppensieger ist? Weil
ja, zumindest die Wechsel in der zweiten Hälfte wären ja anders gelaufen.
Ja, aber Dinge, also zum Beispiel finde ich, Joshua Kimmich verschuldet mit das 0-1 gegen die Elfenbeinküste und verschuldet den Ausgleich definitiv auch mit. Muss man ganz einfach so sagen. Er muss da rausrücken. Er ist Außenverteidiger, ballnah Viererkette, ballnah rückt vor, der Flügel wird nicht attackiert. So, das ist, finde ich, zweimal, der Bundestrainer hat sich dann beide Male so ein bisschen drumherum gewunden, ihn wirklich zu benennen da, klar. Und
ja,
genauso sehe ich es auch bei beispielsweise...
Ich finde das aber okay, dass du die Spieler nicht öffentlich anzählst.
Ja, aber das ist ja was, wo er ja offenbar stoisch an seinem Plan festhält. Es wird da auf der Position wahrscheinlich keine Veränderung geben. Und trotzdem ist es ja irgendwie wiederkehrend. Und das, finde ich, ist so etwas, trotz der positiven Ausgangslage, eher mulmiges Bauchgefühl bei mir zumindest auslöst.
Ich denke trotzdem, das 16-Finale sollte eigentlich kein Problem sein. Dann wird es wahrscheinlich danach gegen Frankreich gehen. Aber da haben ja sowieso vorher auch schon viele damit gerechnet, dass da Endstation ist. Weil die individuelle Qualität der Franzosen einfach... kann Deutschland, egal wen sie aufstellen, glaube ich, nicht mithalten.
Also ich habe immer den Eindruck, er hängt noch so an diesen Rollengesprächen im März. Und er kann doch jetzt nach den ersten Eindrücken im Turnier vielleicht auch Dinge einfach korrigieren.
Auf jeden Fall. Also,
und dann vielleicht auch sagen, okay, dann lass doch mal gucken, ob wir gegen Frankreich gewinnen, wenn wir da hinkommen.
Das sowieso. Also natürlich gehst du dann ja auch in das Spiel ganz anders und denkst nicht, na gut, es war ja von vornherein klar, dass im Achtelfinale Schluss ist. Ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dass er gegen Ecuador ein bisschen von Beginn an was anderes versucht, einfach um es auch mal versucht zu haben, wie andere Spieler auch miteinander harmonieren. Dass er das dann nicht macht und sagt, wir wollen im Flow bleiben, verstehe ich auch. damit hat er sich dann ein bisschen in der zweiten Hälfte widersprochen. Aber ich bin da jetzt noch nicht dabei, dass die WM für Deutschland gelaufen ist und dass der Bundestrainer sich komplett vercoacht hat oder auch vercoachen wird in den nächsten Spielen.
Nee, vielleicht ändert er ja auch Dinge, die dann dazu führen, dass es gegen Paraguay dann am Ende wieder ein überzeugendes Spiel wird. Es gab ja gegen Curaçao auch ein wirklich überzeugendes Spiel. Es war halt Curaçao.
Ja.
Die aber natürlich dann auch gegen Ecuador einen Punkt geholt haben. Eben. Also von daher, darf jetzt auch nicht alles schlecht reden, aber diese unsichere Gemengelage vor dem Turnier kommt jetzt so wieder zurück, finde ich.
Ja, da wird sich, glaube ich, in den kommenden beiden Tagen noch ein bisschen was tun und wirklich wissen können, was dann vielleicht, wenn die Aufstellung raus ist vor dem 16. Finale oder wahrscheinlich erst danach. Lass uns aber erstmal in die nähere Zukunft gucken, in die letzten Gruppenspiele. Drei Gruppen haben ja noch ihre letzten Gruppenspiele, ihre Parallelspiele. Wir starten mal in Gruppe J, die wird um 4 Uhr dann morgen früh angepfiffen. Gibt's zu hören als Konferenz im Audiostream, was ich sehr geil finde, weil das ist ja die Gruppe unter anderem mit Österreich und mit Argentinien. Argentinien ist ja schon sicher weiter als Gruppenerster, Jordanien sicher raus, das ist das Duell. Dahinter dann Österreich und Algerien mit jeweils 3 Punkten und jetzt eben diesem direkten Duell. Theoretisch könnte es schon ein Unentschieden beiden weiterhelfen, dann würde es über die besten Gruppen Dritten gehen, das wissen sie dann ja auch schon, weil alle anderen Gruppen zu dem Zeitpunkt ja dann schon durch sind. Aber es ist dann der Punkt, der Zweite spielt gegen Spanien, der Dritte auf jeden Fall gegen den anderen Gruppenersten. Wie würdest du es jetzt angehen? Würdest du auf Platz 2 gehen und dann halt Spanien nehmen?
Also alles andere ist, glaube ich, zu schwierig zu kalkulieren an der Stelle. Und auf Unentschieden spielen ist auch schwierig. Ich würde, glaube ich, versuchen, auf Sieg zu spielen. Und das hat ja Ralf Rangnick, der österreichische Trainer, eigentlich auch so schon angekündigt.
Mit einem Sieg ist der jeweilige Sieger weiter, der dann verliert. Muss dann bis zum Schluss rechnen und zittern. Deswegen ist für uns auch klar, wir werden auf Sieg spielen.
Ja, ich denke, das wird Algerien auch so angehen. Es ist ja auch, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es wirklich Teams gibt, die sagen, ey komm, lass einfach auf Unentschieden gehen.
Ja, also wenn Unentschieden und dann musst du dich ja irgendwie absprechen. Du kannst ja nicht, du kannst auf 0-0 spielen, kannst du nicht. Das ist viel zu riskant. Mhm. So und deswegen wird da nicht passieren.
Vor allem selbst wenn du dich absprichst, du kannst ja nie zu 100% vertrauen, dass der Gegner da mitmacht.
Also wenn man mal überlegt, Algerien war der Leidtragende der Schande von Gijón damals. 82 in Spanien bei der Weltmeisterschaft. Deswegen, das wäre wirklich kompletter Wahnsinn.
Naja, also, gut, das ist aber auch schon so lange her, dass es doch eigentlich schon verjährt, oder?
Nee, das wird nicht passieren. Also, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich freue mich aber tatsächlich auch auf das Parallelspiel, auch wenn es sportlich ja dann ohne die ganz große Bedeutung ist zwischen Jordanien und Argentinien. Ich freue mich aber vor allem auf die hier.
Wer sind die?
Das sind die Fans der Argentinier. Hast du nicht Messi rausgehört?
Naja, gut, das stimmt. Das kann man raushören, aber viel mehr höre ich nicht raus.
Ey, wir haben alle rausgehört, es geht um Messi. Sie warten halt da drauf und das ist ja auch die große Frage. Würdest du Messi aufstellen in diesem letzten Gruppenspiel? Unter der Woche 39 Jahre alt geworden, aber eigentlich ja in der besten Form seines Lebens.
Ich glaube, ja. Also ich finde, der ist so, der wirkt auf mich so, als wenn der total befreit ist und einfach Fußball spielt, weil es ihm gerade Bock macht.
Mhm.
Und dann lass ihn doch laufen. Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass der irgendwie unnötige Risiken geht. Und also klar, es kann
halt immer mal verletzt werden.
Es kann immer was passieren. Aber das ist, ich würde, glaube ich, in der aktuellen Form sagen, ihn rauszunehmen, würde ihm vielleicht sogar eher ein bisschen schaden und ihn ein bisschen rausbringen, als ihn weiterlaufen zu lassen. Deswegen, wie würdest du das handhaben?
Ich bin da super unentschlossen, weil ich dann halt auch denke, der hat, glaube ich, noch nie ein WM-Spiel für Argentinien verpasst und irgendwie willst du ihm die Serie ja auch nicht nehmen. Aber es ist halt wirklich allein dieses Verletzungsrisiko, was du halt bei Jordanien vielleicht auch nicht so einkalkulieren kannst, wo dann halt einfach mal jemand zu spät kommt, ohne es zu wollen. Das haben die Kanadier ja auch erfahren, was dann halt passieren kann. Es muss ja auch nicht mal eine schlimme Verletzung sein. Sondern
das kann ja aber auch im Training passieren. Ne? Dann müsstest du auch sagen, okay.
Meinst du, Messi trainiert überhaupt noch mit?
Weiß ich nicht.
Ja, ist ein bisschen riskant auf jeden Fall. Ich gehe mal davon aus, dass Messi sich selbst aufstellen wird.
Nee, der spielt.
Ja, wahrscheinlich schon. Dann kommen wir zu seinem ewigen Konkurrenten, nämlich CR7 in Gruppe K. Wir haben da eine neue Anstoßzeit freigeschaltet. 1.30 Uhr wird die Gruppe K angepfiffen. Das gab es, glaube ich, bei der WM so noch nicht. Und da ist auch Kolumbien gegen Portugal, das Duell um den Gruppensieg, live zu hören im Audiostream bei uns und zu sehen, auch im ZDF. Kongo hat allerdings auch noch die Chance, weiterzukommen in dieser Gruppe, könnte sogar noch Zweiter werden, müsste dafür selbst aber ein bisschen am Torverhältnis arbeiten oder halt einfach hoffen, dass Kolumbien Portugal abschießt. Und Usbekistan könnte auch noch unter die besten Gruppendritten kommen, aber braucht da halt auch ein bisschen ja, Schützenhilfe, beziehungsweise muss ich dann halt auch einfach das Torverhältnis nochmal aufbügeln. Im Moment steht das bei 1:8 und eben 0 Punkten. Ich würde sagen, wir fangen einfach oben an bei Kolumbien gegen Portugal.
Das wird, glaube ich, ein packendes Spiel, weil beide Teams eine ähnliche Spielanlage haben. Eher viel Ballbesitz wollen, Portugal ein bisschen mehr Finesse, dank Vitinha, dank Bruno Fernandes. Denkst du, Ronaldo wird wieder so eingebunden wie im Spiel gegen Usbekistan oder war da Usbekistan als Faktor vielleicht dann doch zu groß?
Ja, war natürlich schon wichtig, dass es halt jetzt nicht gegen einen Weltklasse-Gegner ging. Ich glaube aber, dass er das selbst auch so ein bisschen gebraucht hat. Das wird Kolumbien natürlich nicht ganz so zulassen, dass er so eingebunden wird. Also vielleicht muss er da dann doch die Freistöße wieder selbst schießen, um zu treffen. Kongo gegen Usbekistan, beide erst jeweils ein Tor erzielt, beide per Kopf getroffen. Mhm. Aber Kongo schon irgendwie, kann man da von einem Favoriten sprechen in dem Spiel?
Also gefühlt ist der Kongo bisher die vor allem spielstärkere Mannschaft gewesen. So vor allem auch, was den Spielaufbau angeht und das Vermeiden von einfachen Fehlern, da wirkt Kongo schon deutlich professioneller als Usbekistan an vielen Stellen. Wobei Usbekistan ja mit Kusanov einen Spieler von Manchester City in den eigenen Reihen hat, der ja aber bisher beim Turnier auch echt Schwierigkeiten hatte, reinzukommen. Also für mich gefühlt der Kongo tatsächlich die etwas favorisierte Mannschaft. Ob das dann
hat aber zum ersten Mal jetzt auch was zu verlieren.
Genau, das kommt halt dazu. Und was so die offensive Power angeht, dann muss man dann mal sehen.
Ja, ich bin, ja, bei dieser Gruppe ist es halt auch so schön, weil noch sehr viel Bewegung drin sein kann. Das haben wir ja gestern auch gesehen, was das dann mit Spielen macht, die vermeintlich jetzt nicht so fußballerisch ansprechend sind, aber halt eben von der Spannung leben. Und auch in Gruppe L ist noch alles möglich, außer dass Panama weiterkommt. Und da gibt es dann halt auch die Konferenz im Audiostream. 23 Uhr ist Anpfiff, Kroatien gegen Ghana, auch live zu sehen im ZDF. Und da musst du dann halt auch wieder gucken, wie geht's weiter als Gruppensieger wieder gegen den Gruppendritten, als Zweiter gegen den Zweiten aus Gruppe K. Also die Gruppe, wo dann eben Kolumbien und Portugal um den Platz 1 bzw. 2 spielen. Auch da wieder die Frage, nimmst du schon lieber einen Gruppendritten, also schon alles auf Gruppensieg quasi setzen dann oder würdest du als England jemanden schonen?
Nein, auf gar keinen Fall. Also das wird, kann ja auch sein, dass es wieder so ein bisschen geduldspielig wird, ne? Weil Panama, die haben ja schon auch gezeigt, dass sie ein bisschen was können und haben ja Kroatien auch schon vor Probleme gestellt zum Beispiel am letzten Spieltag und sie haben zum Beispiel nur 5 gegnerische Torschüsse zugelassen. Das ist weniger als England selbst zum Beispiel.
Und auch ja nur 2 Tore.
Nur 2 Gegentore kassiert. Gegentore,
ja. Ne? Und Ghana kann ja auch noch Gruppensieger werden. Und das überrascht mich, dass Ghana aus meiner Sicht als Favorit in das Duell mit Kroatien geht.
Findest du?
Finde ich schon, ja.
Weil?
Weil Ghana einfach den Vorteil hat, dass ein Unentschieden reicht, um Platz 2 zu verteidigen. Dass da halt dadurch, dass es dieses direkte Duell mit Kroatien als Gruppendritten aktuell gibt. Und das kann Ghana ja einfach. Das haben ja alle Teams bisher erkannt, die gegen Ghana gespielt haben, dass es halt einfach super schwierig ist.
Ja, ist nur eins von 4 Teams, das noch kein Gegentor bekommen hat, ne? Also das ist schon eine hohe defensive Qualität. Und wenn sie so verteidigen wie gegen England, dann wird es für Kroatien brutal schwer. Die haben sich gegen Panama schon schwer getan. Und das ist nochmal, glaube ich, dann eine höhere Challenge. Zumal Ghana ja, wie gesagt, ein Punkt reicht, um weiterzukommen.
Darüber sprechen wir beide morgen.
Über dieses 0-0 von Ghana gegen Kroatien?
Naja, das Gute ist ja Anschlusszeit 23 Uhr. Das ist ja für uns noch human.
Das ist ja fast nach dem Frühstück.
Und schlaf gut.
Du auch.